Leber wächst mit ihren Aufgaben.
Diese Bagatellisierung sollte man ein bisschen überwinden.
Also wenn wir in die Kinder reinschauen, schon die können Fettlebererkrankungen haben oder überhaupt Fettleberansätze. Das ist ja gravierend, oder?
Schatzkiste Prävention. Der Schlüssel gegen Herzinfarkt und Schlaganfall. Prävention to go. Herzlich willkommen bei unserem Gesundheitspodcast, präsentiert von der Dachgesellschaft Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hier hören Sie von führenden Medizinexperten, wie Sie Ihre Gefäße freihalten und so Herzinfarkt, Schlaganfall und weitere Komplikationen verhindern können. Warum to go? Stecken Sie diesen Podcast in die Tasche und laufen Sie dabei. Die Länge wird einem angenehmen Spaziergang oder einer Trainingseinheit entsprechen. Auf geht's!
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Dachpräventionspodcastes. Heute geht es um die Fettleber. Ich freue mich ganz besonders, dass ich zu diesem wichtigen Thema einen absoluten Experten auf dem Gebiet, Herrn Professor Klose aus Bremen, hier begrüßen darf. Lieber Gerald, sei ganz herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Professor Klose beschäftigt sich seit den 70er Jahren mit dem Fettstoffwechsel und ist auch noch dazu Gastroenterologe, sprich Experte für alle Magen-Darm-Leber-Erkrankungen, die es gibt auf dieser Welt. Und deswegen gibt es keinen Besseren, der mit uns heute darüber reden könnte. Ja, eingangs, bevor wir richtig in die Tiefe einsteigen, haben Sie bestimmt alle schon mal gehört, die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Und lieber Gerald, ich war ja der Überzeugung, dass es von Eckart von Hirschhausen kommt, aber was hast du dazu gesagt?
Ja, also ich habe diesen Spruch schon lange gehört, also lange bevor ich also irgendwo diesen Autor, den du da zitierst, irgendwie eben mir begegnet war. Das ja. Sind so Sprüche, wie sie dann also, es ist ja in unserer Gesellschaft in einigen Teilen so eine Bagatellisierung von Alkohol Standard. Zum Beispiel gehört also auch der Spruch, zwischen Leber und Milz passt immer noch ein Pilz, auch in diese Kategorie.
Ja.
Und diese Bagatellisierung, die sollte man ein bisschen überwinden,
ja,
um darauf hinzuweisen, was ist also, um was müssen wir uns kümmern, um was sollen sich also die Menschen kümmern, um möglichst lange gesund und zu bleiben und ein Wohlbefinden zu haben.
Ja, da hast du recht. Und wenn wir zurück zum Eckart von Hirschhausen, der diesen Spruch zumindest verwendet hat für sein Buch, kommen, da spielt er ja auf Alkohol an und beschreibt, dass das sozusagen die Leber auch verfetten lässt. Aber wir müssen uns vor Augen führen, dass nicht zwingend Alkohol für die Verfettung nötig sind, nicht wahr? Sondern auch falsches Essverhalten oder zu wenig Bewegung. Es ist ein großes Problem, die Fettleber. Ne? Also in Deutschland und der Schweiz, so ungefähr ein Viertel aller Menschen sind da betroffen. Und was noch viel schlimmer ist, Gerald, das wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, dass jedes dritte übergewichtige Kind, also wenn wir in die Kinder reinschauen, schon die können Fettlebererkrankungen haben oder überhaupt Fettleberansätze. Das ist ja gravierend, oder?
Ja.
Und
ja, genau. Deswegen muss man sich genau jetzt damit auseinandersetzen, was so eine Fettleber bedeutet. Und da hat ja die Aufmerksamkeit in jüngerer Zeit erst richtig zugenommen.
Richtig. Und bis zu 80% der übergewichtigen Menschen haben ja auch eine Fettleber und ein Großteil von unseren Typ-2-Diabetes-Patienten. Warum das so ist, wirst du uns noch erklären. Wir müssen uns aber auch vor Augen führen, dass es auch bei Schlanken vorkommen kann, nicht wahr? Und
ja, sicher.
Da sind ja, dann genetische Faktoren mit ursächlich. Und insgesamt ist es die häufigste Lebererkrankung in unseren Industrienationen. Und die Gefahr der Fettleber ist natürlich, dass es sich entzünden kann und dann bis hin zur Zirrhose oder Leberkrebs gehen kann. Das wirst du uns aber noch genauer später erläutern.
Ja, genau.
Und bevor wir da von dir fachmännisch einsteigen, habe ich so ein paar Fakten über die Leber als solches mir gedacht, nochmal unseren Hörern darzustellen. Die Leber, müssen wir ja wissen, ist unser zentrales Stoffwechselorgan und hat ganz lebenswichtige Aufgaben. Liegt ja im rechten Oberbauch gelegen. Und ich finde ganz eindrücklich, Gerald, 1,5 Liter Blut pro Minute werden gefiltert. Das sind, wenn man das auf den Tag rechnet, 2000 Liter Blut, was die Leber da filtert. Ne? Und was macht die da, wenn die da so viel filtert?
Ja, die Leber ist das zentrale Stoffwechselorgan des tierischen Organismus, also auch unseres Organismus, die verantwortlich ist. Also Stoffwechsel heißt ja, dass die Bausteine der Lebensmittel, die wesentlichen, dass die dann weiter, wir sagen, verstoffwechselt werden, also dass die Proteine, die Eiweiße, dass die Kohlenhydrate, die Zucker und dass die Lipide, dass die also in dem Organismus bedarfsgerecht dann praktisch abgehandelt werden können. Und die Leber ist also, wie gesagt, ausgestattet mit entsprechenden Enzymen und Zellorganellen, um das hinzukriegen.
Ja, das heißt, sie kann diese Stoffe umwandeln, verwerten oder auch abbauen, ne?
Ja.
Und sie ist ja an über 500 Stoffwechselprozessen beteiligt, im Zucker- und Fettstoffwechsel und so weiter. Das ist ja absolut faszinierend, finde ich. Und letztlich eine Blutwaschmaschine, wenn man das so hört, ne? 2000 Liter pro Tag, die gefiltert werden. Ganz wichtig für unsere Entgiftung, Speicher, aber sie produziert ja auch. Ne? Sie produziert Eiweiße, Hormone, Gerinnungsfaktoren, dass unser Blut überhaupt gerinnen kann.
Genau.
Und unter anderem auch Cholesterin, über das wir ja in diesem Podcast viel reden. Ne? Und wie ist das mit dem Speicher, Gerald? Was speichert die Leber denn so alles?
Ja, die Leber stellt also auch sicher, dass es nicht zur Unterzuckerung kommt. Das ist für die Neurologie natürlich wichtig, nicht? Und die Leber kann also auch Kohlenhydrate selber synthetisieren und Fett und Eiweiß und Vitamine speichern.
Und dann kann sie also, selbst wenn wir gerade mal nicht essen oder Marathon laufen oder so, kann sie ja trotzdem uns dann Zucker zur Verfügung stellen, was sie vorher gespeichert hat, nicht wahr?
Ja, genau.
Also ganz faszinierend eigentlich. Und was man wissen muss, die Leber leidet leise, ne? Hat also in der Regel keine Schmerzen, außer dass sie so groß wird, dass man dann so einen Leberkapseldehnungsschmerz hat. Aber ansonsten spürt man das ja einfach nicht, was da möglicherweise passiert. Und genauso stumm ist das ja auch, wenn meine Fette im Blut zu hoch sind oder mein Zucker im Blut zu hoch sind. Das tut ja alles nicht weh. Das ist ja so ein bisschen die Gefahr von diesen ganzen Stoffwechselstörungen, oder Gerald?
So ist es, genau. Und wie gesagt, also gefährlich ist auch, dass man also diese ganzen Veränderungen, also im guten Sinne, also gefährlich ist, dass man die Veränderungen, die zu Schäden führen, nicht merkt zeitnah. Gut ist natürlich, dass das alles unauffällig normalerweise geschieht, was du an Durchblutungs- und Entgiftungsfunktionen gesagt hast.
Ja, und ich finde ganz faszinierend ist noch zu wissen, dass die Leber auch getaktet ist. Sie hat eine innere Uhr und deswegen kann man auch sagen, die Schichtarbeit ist nicht gerade leberfreundlich, kann man doch so sagen, oder?
Ja.
Also unsere Leber ist ja nachtaktiv, so zwischen 1 und 4 Uhr morgens ist sie absolut auf Hochtouren und verstoffwechselt dort, ne? Baut ab, baut Alkohol ab, verbrennt Fett und ist da so richtig hochaktiv. Und für diese ganzen Abbaumechanismen braucht sie aber Ruhe, da braucht sie vor allem eine pausierte Verdauung. Und deswegen ist eins der Gründe, warum Schlafmangel und auch zu spätes Essen, ne? Also wenn man jetzt nachts noch seine Snack-Attack macht, also Mitternachtssnack oder dergleichen, das fördert eben Übergewicht und Stoffwechselprobleme. Ich glaube, das muss man sich so ein bisschen vor Augen führen, Gerald.
Ja, denke ich auch, ja.
Gerald, würdest du zustimmen, so 5% Gewichtsverlust kann die Leber schon entlasten?
Ja, eindeutig. Das ist also, und man muss auf alle Fälle immer anfangen.
Ja, und wenn man jetzt überlegt, ich wäre jetzt vielleicht eine Frau, die 80 Kilo wiegt und mir würde gelingen, 4 Kilo abzunehmen, das ist ja jetzt nicht so viel, ne? Von 80, 4 Kilo weg und schon hätte ich meine Leber entlastet, dass sie sich wieder regenerieren kann.
Ja.
Das nur anekdotisch zu Beginn. Und jetzt steigen wir so richtig mit dir als Experten ein, lieber Gerald. Du bist ja Magen-Darm-Leber-Experte und kannst uns das jetzt viel besser näher bringen, das Thema der Fettlebererkrankungen. Was wirst du uns da bieten?
Ja, gerne. Ich will, damit wir wissen, worum es geht, über die unterschiedlichen Erscheinungsformen und Definitionen, hier steht das Wort steatotischer Lebererkrankung, sprechen. Das ist der jetzt in der Gastroenterologie gewünschte Begriff für Fettlebererkrankung. dann da gibt es also zwei Entscheidungsformen, die also im Alltag, in der Prävention und jetzt auch als Thema für unseren Podcast die Hauptrolle spielen. Das ist die sogenannte metabolische Dysfunktion assoziierte steatotische Lebererkrankung. Diese Definition ist jetzt gewählt worden. Das war ein früher wurde das bezeichnet als nicht alkoholische Leberverfettung Erkrankung NAFLD und die Annahme, dass also das eventuell, wenn man den Alkohol mit reinbringt in diese Diagnose, dass das diskriminierend sein könnte für Einzelne, hat dazu geführt, also diesen Terminus jetzt zu wählen, der also von Gastroenterologen, also weltweit, so vorgeschlagen worden ist.
Das heißt, wir haben jetzt was viel komplexer klingt, aber der Grund ist, dass man die Patienten nicht diskriminieren
genau,
möchte.
Genau, man will die Patienten nicht irgendwo abstempeln.
Ja.
Und neben dieser metabolisch Dysfunktion assoziierten steatotischen Lebererkrankung, das heißt also lediglich Fettleber, gibt es noch eine mit Entzündung einhergehende Form, die heißt dann ITIS, heißt in der Medizin ja immer Entzündung, metabolische Dysfunktion assoziierte Steatohepatitis. Und wie man das diagnostiziert, was es für Prognose hat, das wollen wir gerne mit Ihnen jetzt in diesem Podcast durchgehen.
Ja, und wir haben ja eingangs so etwas anekdotisch schon besprochen, aber was ist die Bedeutung von diesen Fettlebererkrankungen, Gerrit?
Ja, die Bedeutung ist sehr hoch. Mehr als jeder Dritte, du hast ja diese Häufigkeiten auch schon erwähnt, kann nach Durchführung einer Oberbauchsonographie, die also gemacht wird, also im Rahmen jetzt einer einfachen Früherkennungsdiagnostik oder bei Bauchschmerzen, da kann er praktisch konfrontiert werden mit dem Befund, der das sagt, sie haben eine Fettleber, jeder Dritte. Für Fettlebererkrankungen hat sich diese neue Bezeichnung entwickelt, die wir eben erwähnt haben, die steatotische Lebererkrankung. Das ist eine Erkrankung, die als Zivilisationserkrankung aufgefasst wird. Das hast du ja auch schon praktisch mit deinen Bemerkungen zur Leber schon angedeutet und darauf gehen wir gleich noch ein bisschen detaillierter ein. Und die Aufmerksamkeit ergibt sich aus unterschiedlichen Erscheinungsformen und natürlich aus der Entwicklung dieser Leberveränderung, dieser Fettleberveränderung zu ernsteren Problemen. Und wir wollen das jetzt in Ruhe beschreiben und Ihnen Kenntnisse zu Ursachen und Maßnahmen dieser unterschiedlichen Erscheinungsformen liefern.
Ja, und sag mal, ist denn die Fettleber gefährlich?
Ja, es gab mal in einem hoch angesehenen Wissenschaftsjournal, Science heißt diese Zeitschrift, gab es mal eine Überschrift, das liegt schon relativ lange zurück, auf die Frage, ob die Fettleber gefährlich ist. Da stand drunter, foie gras, kennen Sie, for birds only. Also das ist schon mit einem Ausrufungszeichen versehen. Und wir gehen jetzt mal durch, was da im Einzelnen jetzt zu berücksichtigen ist.
Ja, welche Erscheinungsformen gibt es denn von der Fettlebererkrankung?
Ja, das ist hier noch einmal jetzt aufgeführt. Der erhöhte Konsum von Alkohol ist typisch für Fettlebererkrankungen. Das haben wir schon jetzt gehabt. Und abgegrenzt werden, dass die vorhin genannte metabolische Dysfunktion assoziierte steatotische Lebererkrankung früher in AFLD, wie ich gesagt hatte, und dann die Entzündungsform, die früher als NASH bezeichnet wurde und die heute abgekürzt MASH heißt.
Okay, also entweder es ist nur verfettet oder es ist gleichzeitig noch entzündet.
Was sollen diese Begriffe? Die sollen also dazu führen, dass also Stigmatisierung jetzt bei der Nomenklatur von Diagnosen, dass die ausbleiben können.
Verstehe.
Ja, definiert ist diese metabolisch dysfunktionsassoziierte steatotische Lebererkrankung als Lipidakkumulation, also Fettansammlung von über 5% in den Leberzellen und das in Abwesenheit von anderen Lebererkrankungen, in Abwesenheit von vor allem signifikantem Alkoholkonsum.
Ja, lieber Gerrit, was heißt denn signifikanter Alkoholkonsum?
Unter signifikanten Alkoholkonsum sind folgende Vorschläge gemacht. Also mehrere US-Fachgesellschaften haben gesagt, also mehr als 21 Drinks in der Woche bei Männern und mehr als 14 Drinks in der Woche bei Frauen. Also die Amerikaner nehmen also oft Drinks also als Kriterium. Und hier die Fachliteratur bei uns, der Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftliche und Medizinische Fachgesellschaften, hat täglich das Überschreiten von täglich jetzt von 10 Gramm Alkohol bei Frauen und 20 Gramm bei Männern festgelegt.
Da wollen wir uns mal überlegen, ich als Frau 10 Gramm, das würde bedeuten, ich dürfte so nicht mehr als ein kleines Glas Bier pro Tag oder ein Achtel Wein oder ein Glas Sekt, so ungefähr würde das entsprechend gehalten, ja. Nicht wahr?
Man kann es sich ja klar machen an dem Alkoholgehalt pro Liter, der ja in Prozent angegeben ist. Nicht? Wein hat also 120 Gramm Alkohol im Liter, Bier hat also 45 Gramm Alkohol pro Liter. Und dann kann man natürlich, um dann sich also dann auf 10 Gramm zurückzuziehen, das entsprechend dividieren.
Jawohl.
Ich wollte jetzt noch hinweisen auf diese entzündliche Form jetzt von Fettlebererkrankung, die eine besondere Relevanz hat für die Risiken. Das ist nämlich das Problem, weshalb wir das alles abhandeln. Einmal für pathologische Endpunkte, Krankheitssituationen. Und zum anderen gibt es also durch diese Fettlebererkrankung auch Stoffwechselveränderungen, die also dann für Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine Riesenrolle spielen. Und die entzündliche Lebererkrankung wird histologisch diagnostiziert anhand des Gehalts von Fett in den einzelnen Leberzellen.
Verstehe. Ja, wir haben über Häufigkeiten ja schon so ein bisschen gesprochen. Und wie ist denn das in Deutschland?
In Deutschland wird also angenommen, es gibt da, dass also diese Fettlebererkrankung ohne Entzündung bei 23% ungefähr vorliegt und die entzündliche Form bei einem Bruchteil bei 4,4%.
Und die entzündliche Form ist ja letztlich die gefährliche.
Die entzündliche Form ist die, die also am raschesten dann dazu führt. Und wie gesagt, das kann sich immer so entwickeln. Also eine Untersuchung, die wir zum Beispiel also vor einigen Jahren jetzt hatten, bei Krankenversicherten, da wurde also diese Diagnose gestellt, also bei knapp 5%.
Verstehe. Und wir haben ja in der Eingangsprolog haben wir ja gesprochen, die Leber leidet still. Das heißt, ich selber kann es nicht spüren. Wie kann mein Arzt das denn rechtzeitig feststellen, denn meine Leber verfettet?
Ja, die Diagnose der Fettleber ohne Entzündung, ist durch Ultraschall möglich. Die dazu führenden Bedingungen, wie zum Beispiel Adipositas, die kann man am Bauchumfang noch messstellen. Und es gibt diese Stoffwechselparameter, die also auch noch klassisch assoziiert sind mit dieser Form von Fettlebererkrankung. Da spielen Zucker, HbA1c, Triglyceride, spielen eine Riesenrolle. Aber wie gesagt, die Krankheit ist überwiegend asymptomatisch und Ultraschall ist also das entscheidende bildgebende Standardverfahren.
Das heißt, wenn ich merke, ich habe ein paar Kilo zu viel, habe Übergewicht, habe vielleicht noch hohen Blutdruck, mein Zucker ist hoch.
Dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Fettleber leider sehr hoch.
Und dann sollte ich gucken, ob ich vielleicht mal Ultraschall bekomme. Okay.
Und für die entzündliche Form sind also einmal Testmöglichkeiten, die also die bindegewebige Umwandlung erfassen, von Bedeutung. Diese bindegewebigen Umwandlungen werden als Fibrose bezeichnet und die können sich entwickeln zu Leberzirrhose mit allen ganzen Komplikationen. Und das Entscheidende bei diesen entzündlichen Formen von Fettlebererkrankung ist, dass man also praktisch im Alltagslabortest eine Erhöhung zum Beispiel von Gamma-GT und von Leberenzymen und Bilirubin hat.
Das heißt, man kann manches im Blut dann möglicherweise
da kann man sehr viel messen. Im Blut schon sehen.
Verstehe. Und sag mal, du als Gastroenterologe verstehst das ja so in die Tiefe, lieber Gerald. Wir haben ein paar Grundlagen zur Leber im Prolog gesagt, aber wie entsteht denn eine Fettleber? Was passiert da?
Ja, die Fettleber entsteht überwiegend durch einen Energieüberschuss. Das heißt also, die sind einfach zu viele Kalorien, die Leber abarbeiten muss. Und die entzündliche Form, die wird zurückgeführt darauf die Situation, dass ein zusätzlicher oxidativer Stress noch dazukommen kann und dann also diese Veränderungen mit erklärt.
Verstehe. Und bei der nicht alkoholischen Fettleber, was passiert da?
Ja, da kann man zusammenfassen noch. Das ist dann praktisch auch noch eine weitere Ergänzung in der Antwort auf deine Frage. Ein ungesunder Lebensstil, Fructose, gesättigte Fettsäuren,
also Fruchtzucker, ne?
Positive Energiebilanz, Alter, das spielt eine Rolle. Dann die Eingeweide betreffende Fettgewebsvermehrung, eine viszerale Adipositas, dann Diabetes, dann Entzündung, Insulinresistenz. Das sind also alles Parameter, die erfasst worden sind, die also solche Fettlebererkrankungen begünstigen.
Insulinresistenz, das tritt ja bei Typ-2-Diabetes vor allem auf. Ne? Das heißt, das Insulin, was ich habe, das kann nicht richtig wirken im Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und
ganz
das
genau,
ist sozusagen dann Gefahr, dass dann auch meine Leber verfettet, richtig? Ja.
Ja.
Verstehe.
Wie gesagt, also man stellt sich vor, dass also durch zu hohen Anfall von Triglyceriden und eventuell auch durch Stoffwechselveränderungen im Fettgewebe mit auch Entzündungsreaktionen, dass also da diese Leberfunktionsstörung sich entwickeln könnte.
Verstehe. Und wie ist die Prognose und was sind die Konsequenzen, wenn ich so eine Fettlebererkrankung habe?
Also diese Fettleber ist wiederum, also einmal führt zu stoffwechselbedingten Risiken, gibt also eher Typ-2-Diabetes. Umgekehrt macht Typ-2-Diabetes auch eher, nicht, das ist wechselseitig, macht ein Typ-2-Diabetes auch eher eine Fettlebererkrankung. Und die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung ist mit einer erhöhten Mortalität verbunden. Und zwar sowohl durch die Möglichkeit kardiovaskulärer Herz-Kreislauf-Erkrankung wie auch durch Veränderungen im Bereich der Lebererkrankung.
Verstehe. Und erst kommt ja die Fettleber, dann kommt, wie du richtig gesagt hast, die Itis.
Dann kommt die bindegewebige Umwandlung, die Fibrosierung.
Und im schlimmsten
Fall. Das ist also eine Sequenz, die also diese praktisch Fettleber dann bedeutsam machen kann. Weil daraus dann natürlich entstehen können Leberzirrhose. Zum Beispiel die Leberzirrhose auf der Basis einer nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung die ist eine der wichtigsten Indikationen für Hilfsversuche mittels Lebertransplantation.
Oh, und du hast es ja vorhin im Nebensatz eigentlich schon erwähnt, lieber Gerald, aber nochmal so richtig zum Voraugen führen, wenn ich eine Fettlebererkrankung habe, sterbe ich dann an meiner Leber oder was ist die häufigste Todesursache?
Die häufigste Todesursache sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil diese Stoffwechselveränderungen, die wir also angedeutet haben, weil die natürlich die Risikofaktoren sind für die entsprechenden Gefäßerkrankungen.
Das heißt, es ist nicht nur eine Lebererkrankung, sondern hat viel weitergehende Konsequenzen noch, nicht wahr?
Und bei entzündlichen Formen, da spielen dann Lebererkrankungen eine Rolle zur Erklärung der Mortalität. Und zwar Tumoren, Leberzirrhose, die also sich entwickeln kann zum Leberzellkarzinom. Und das sind da die Zirrhose natürlich auch als Todesursache.
Verstehe. Und sag mal, wenn ich jetzt so eine Diagnose habe, was kann ich selber tun? Und was kann mein Arzt tun bei der Diagnose Fettleber?
Mittlerweile ist bereits ein Medikament zugelassen. Es handelt sich um den Wirkstoff Resmetirom. Handelsname ist Rezdiffra. Indikation für diesen sogenannten Schilddrüsenhormonrezeptoragonisten ist eine nicht-alkoholische Steatohepatitis, also eine Fettlebererkrankung, die bereits mit einer Entzündung des Organs einhergeht. In den USA ist weiterhin ganz aktuell der GLP-1-Rezeptoragonist Semaglutid zugelassen. Dies ist der Wirkstoff einer der heute verfügbaren, ursprünglich zur Diabetesbehandlung entwickelten sogenannten Abnehmspritzen, Ozempic oder Wegovy. Dann ist immer eine wichtige Form, Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben ja durchweg die Empfehlung, ihren Lipidstoffwechsel zu optimieren durch Anwendung von Statinen, wenn es mit Ernährungsumstellung und Lebensstil nicht alleine geht. Und Statine sind auf alle Fälle dann auch anzuwenden bei solchen Fettlebererkrankungen. Sie führen nicht nur nicht zu einer Verschlechterung, sondern in einigen Teilaspekten, in einigen Kriterien sogar zu einer Verbesserung.
Das ist ja ganz interessant. Das heißt, die Statine, die schützen nicht nur vor Verkalkung im Gefäß, sondern können auch was mit dem Fettgehalt in der Leber tun, richtig?
Eindeutig, ja.
Spannend.
Aber sie sind noch nicht, wie gesagt, zugelassen mit dieser Indikation. Und wahrscheinlich ist also gerade bei der nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung, das betonen wir ganz gerne und wir sind auch froh jetzt über die Zuhörer jetzt dieses Podcast, dass die das dann auch für sich selber umsetzen können, dass ein gesunder Lebensstil die entscheidende Maßnahme ist.
Ich verstehe. Ja, und da haben wir also gelernt, dass Medikamente auch gegen das hohe Herz-Kreislauf-Risiko bei Fettlebererkrankungen helfen können, nicht wahr?
Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel Statine nimmt, nicht, die können da ein Vorteil sein. Das sind aber, wie gesagt, noch Beobachtungen. Das hat noch nicht diese Basis wie diese Studien, die wir jetzt im Herz-Kreislauf-Sektor zugunsten der Statine vorliegen haben, wo man also Placebo kontrolliert, wo also eine Gruppe Placebo gehabt hat, Studien macht auf den Endpunkt hin von so Kreislauferkrankungen. Wir haben also solche Studien noch nicht vorliegen, sondern schließen das also aus Beobachtungen.
Also logischer Rückschluss einfach.
Ja,
ne?
Genau.
Und es ist ja auch einiges jetzt in Entwicklung, lieber Gerald, an neuen Medikamenten bei der Fettleber, oder?
Ja. Aber wie gesagt, es ist noch nichts irgendwie weitergekommen und man muss auch immer dann auch bedenken, jetzt also auch, wir sind ja auch zur Wirtschaftlichkeit im Gesundheitssystem aufgefordert, dass man mit dem Lebensstil, mit dem gesunden Lebensstil praktisch extrem viel herausholen kann.
Und so kann man letztlich seine Leber retten. Ne? Also wir haben ja ganz im Prolog gelernt.
So kann man
gelernt,
seine Leber retten. Ja.
Wir haben im Prolog gelernt, die Leberverfettung, die reine, die ist noch rückläufig. Das heißt, da kann ich extrem viel tun selber als Patient und sollte vermeiden, dass es in die Itis, in die Fibrose und dann vor allem in die Zirrhose übergeht. Und lieber Gerald, magst du damit diesen Podcast uns nochmal kurz zusammenfassen?
Ja, genau. Bedeutung dieser stoffwechselbedingten Fettlebererkrankung ergibt sich also aus dem Entwicklungsrisiko für eine Verschlechterung durch entzündliche Komponenten und die wiederum führen sowohl zu einer Bedrohung durch Herz-Kreislauf-Erkrankung wie auch zu Leberschäden bis hin zu Leberkrebs und die Senkung dieser Risiken, das sind unsere Behandlungsziele und die Behandlungsansätze sind, wie gesagt, noch am Anfang und Perspektiven sind schon absehbar, aber der gesunde Lebensstil ist erstmal die entscheidende Maßnahme.
Ja, danke, lieber Gerald. Wir können also als Gerne. Patient jeder selber ganz viel selber tun, haben viel in der Hand und können damit unsere Leber entlasten und gleichzeitig unser Herz schützen. Da wünschen wir allen Patienten ganz viel Erfolg dabei.
Ja.
Und alles Gute.
Alles Gute wünsche ich auch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sie merken, im Team mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin können Sie sehr viel bewegen und gemeinsam in ein gesünderes und längeres Leben starten. So behalten Sie Ihr Risiko im Griff. Auf der Internetseite schatzkiste-prävention.eu finden Sie alle Podcast-Folgen und mehr Informationen zum Nachlesen. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ersetzt in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung, sondern sollen diese ergänzen und helfen, im Dschungel des Internets verlässliche Informationen zu finden. Bleiben Sie herzgesund. Bis zum nächsten Mal.